Ja, meine Lieben, wir haben also die letzten zwei Male so ein bisschen Allgemeineres aufgearbeitet, so ein bisschen neue Aspekte hineingebracht. Wir haben das letzte Mal hier die Hierarchien wieder uns einmal vors Bewusstsein gerückt. Man kann diese Hierarchien natürlich auch wieder in Zusammenhang bringen, etwa mit dem Sephirotbaum. Zum Beispiel ganz deutlich, da gibt es die 10 Sephirot, die korrespondieren direkt mit den 10 Hierarchien, wobei man nicht jetzt wieder einseitig sagen darf, also ist jede dieser 10 Sephira entspricht genau einer Hierarchie. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man diesen Sephirot-Baum lesen kann. Also das heißt, dann fängt es immer an mit Keter von oben da bei den Seraphim und geht hinunter bis Malchut. Das Reich, also die Erdenwelt, wo der Mensch ist. Und das ist eine Möglichkeit, wie man es zuordnen kann. Das System der Sephira, wie das angelegt ist, ist noch viel vielfältiger. Es ist ein Schema, also ein Schema, das für vieles zu gebrauchen ist. Es ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn man damit umgehen kann. Dann ist es ein Werkzeug, das also durch viele Dinge durchführen kann. So also ein Erinnerungswerkzeug, so eine kleine Landkarte, die einem hilft, wieder also sich zurechtzufinden. Und eben die Trinität dann oben, das ist das, was dann später mit dem Ein Sof hineingekommen ist, also diese Welt. Das korrespondiert dann aber auch wieder, um wieder einen anderen Anschlusspunkt zu finden, etwa mit dem, was die Inder mit dem Nirvana im Großen und Ganzen bezeichnet, das im Grunde aber auch, so wie es etwa Rudolf Steiner schildert, aber er hat das ja eigentlich von den Theosophen oder von den Indern zunächst einmal übernommen, die Terminologie, auch in drei Ebenen sich gliedert. Also Nirvana ist, obwohl man eigentlich im Grunde gar nicht viel darüber sagen kann, weil es heißt schon nicht wähnen, also man kann eigentlich gar nicht mehr wirklich hineinschauen so richtig und schon gar nicht es fassen in irdische Ausdrücke, das ist nämlich überhaupt das Schwierige, also das ist etwas, was sich da drinnen sozusagen abspielt, kann man im Grunde gar nicht mehr in irdische Worte irgendwie fassen. Man kann es also nur erfassen in dem, was als Wirkung davon herauskommt im Grunde, und so kann man vielleicht noch sich ein bisschen hineintasten, aber dieses Nirvana trotzdem hat eine gewisse Gliederung auch noch in drei Ebenen. Also es ist eben der eigentliche Nirvana-Plan, dann gibt es nach indischen Ausdruck den Pari-Nirvana-Plan, der liegt nur drüber, und dann gibt es noch den Mahapari-Nirvana-Plan. Also das sind ganz hohe Bewusstseinsebenen. Aber die sind schon fast aus dem Bereich des Fassbaren. Also etwa wenn wir sprechen von der geistigen Welt so im Großen und Ganzen, so wie auch Rudolf Steiner oft davon spricht, dann ist das eigentlich gar nicht wirklich inbegriffen. Das ist noch weit darüber. Also das heißt, im engeren Sinn geistige Welt oder was mit einem indischen Ausdruck auch Devachan heißt, das ist alles noch da drunter. Also das sind noch höhere Weltebenen. Es ist sogar hier noch dazwischen, so als Anschlussstelle könnte man sagen, ist sogar noch der sogenannte Buddhi-Plan. Oder im Christlichen heißt das die Welt der Vorsehung. Das ist also sozusagen eine Art, wenn man dort bewusst wird, hat man einen Überblick wirklich über die ganzen planetarischen Entwicklungsstufen zum Beispiel. Also das überblickt man aus den Bereichen des Devachans heraus noch nicht. Also da bleibt man relativ noch befangen innerhalb einer Weltentwicklungsstufe, also zum Beispiel innerhalb unserer jetzigen Erdentwicklung. Aber damit hat man keinen Überblick über die vorangegangenen Entwicklungsstufen. Das beginnt also erst ab dem Buddhi-Plan, also ab der Welt der Vorsehung. Da ist so, wenn man es in irdischen Worten ausdrückt, sozusagen das Gesamtkonzept schon irgendwie angelegt. Aber natürlich wieder nicht so, dass jetzt jedes Detail und jede Kleinigkeit in unserem Sinn schon vorprogrammiert wäre. Das ist auch nicht der Fall. Aber sind alle die Schöpferkräfte dort schon notiert sozusagen, die einmal hereinwirken werden und die ins Spiel kommen und aus denen sich dann diese Entwicklung trotzdem aber in einer gewissen Freiheit und gestaltet, aber es ist sozusagen festgelegt, welche Kräfte wann wo eingreifen werden und in ein Wechselspiel miteinander kommen. Also das ist der Buddhi-Plan, der liegt sozusagen an der Grenze, könnte man gerade sagen. Das ist der Punkt, wo es also vom Unsichtbaren ins Sichtbare sozusagen übergeht. Und man muss schon ein sehr hoher Eingeweihter sein, um mit dem Bewusstsein dort hineinzureichen. Also wenn man etwa, wie da jetzt die mehr östliche, die buddhistische Lehre zum Beispiel nimmt, also als Buddha, ihr wisst ja, es gab mehrere Buddhas, es wird auch in Zukunft einen geben, den Maitreya-Buddha, also es gibt immer für größere Zeitabschnitte einen Buddha, der zuständig ist. Also Buddha ist nicht ein persönlicher Name, sondern auch eine gewisse Entwicklungsstufe wird damit bezeichnet. Also nämlich, welche Entwicklungsstufe? Die Entwicklungsstufe, wo ein Eingeweihter so weit ist, dass er sich nicht mehr für seine eigene Entwicklung nicht mehr auf Erden inkarnieren muss. Er ist also so weit gekommen, dass es also eine irdische Verkörperung einfach nicht mehr für seine weitere Entwicklung notwendig hat. Und dazu geht aber voraus, dass er lange Zeit als sogenannter Bodhisattva gewirkt hat. Bodhisattva ist ein Eingeweihter, der fähig ist, höhere geistige Wesenheiten in sich aufzunehmen, sie durch sich wirken zu lassen, aber das bei vollem Bewusstsein, also zumindest für die Zukunft gilt, dass je mehr wir in die Vergangenheit gehen, desto mehr waren sie zunächst noch ein blindes Werkzeug dieser höheren geistigen Wesenheit, also einer Erzengelwesenheit zum Beispiel, also in dem Bereich bewegen wir uns da irgendwo, die wirkt dann durch ihn durch und in der Vergangenheit relativ unbewusst noch, aber indem diese Wesenheit durch seinen Bodhisattva durchwirkt, macht er natürlich auch eine Entwicklung mit. Und also ein künftiger Bodhisattva, wie es etwa dieser Maitreya-Buddha, der in Zukunft dann zur Buddha-Würde aufsteigen wird, also im sechsten Kulturzeitraum, der kriegt das schon ganz bewusst mit. Also der hat das bewusst in der Hand. Aber das Bewusstsein eines Bodhisattvas reicht eben dann bis zu diesem Buddhiplan hinauf, bis zur Welt der Vorsehung. Also bis dorthin kann er bewusst hineinschauen. Und wenn er dann wirklich zur Buddha-Würde aufsteigt, das heißt, wenn er keine irdische Inkarnation mehr durchmachen muss, weil er kein Karma mehr aufzulösen hat, weil er ihm bereits sein ganzes vergangenes Karma aufgelöst hat, dann erreicht sein Bewusstsein, sein volles, waches Bewusstsein bis hinauf zum Nirvana-Plan. Also zumindest zu dieser untersten Stufe des Nirvana-Plans. Weil aus dem Nirvana kommt das Karma im Grunde und dort hinein verschwindet es wieder. Darum spricht auch der historische Buddha, der also so etwa im 5. 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, davon, dass man sich dort hinein in das Nirvana sozusagen aufzulösen hat, zu verlöschen hat. Aber das löscht in Wahrheit nicht das wirkliche Ich aus. Das ist sozusagen die Fehlinterpretation, die es seit Jahrhunderten gibt und die natürlich bei den Buddhisten selber sehr verbreitet ist. Weil da ist immer die Lehre vom Nicht-Ich und so weiter und alles Übel liegt eigentlich daran, dass das Ich haftet an der Welt und dadurch mit dem Karma sich verstrickt und so weiter. Aber da ist immer nur das niedere Ich gemeint, das Ego eigentlich, das in die Welt verstrickt ist. Weil wenn das höhere Ich gerade dort seinen Ursprung hat, auf dem Nirvana-Plan, also von dort ist wirklich unser Ich her. Und also und da sind wir dann in einem Bereich, also wenn man in den Nirvana-Plan hineinschauen kann, dann, also das heißt, wenn man wirklich so weit ist, dass man Buddha-Würde hat, und das sind nicht sehr viele, dann hat man auch eine gewisse Fähigkeit hineinzuschauen in das, was zwischen den einzelnen planetarischen Entwicklungsstufen passiert. Also das, was in dem sogenannten Pralaya, wie es in der indischen Ausdrucksweise heißt. Also das heißt, weil Weltentwicklung, da geht die Welt ins Äußere, dann haben wir eine gewisse äußere Schöpfung, also zum Beispiel unsere Erdenschöpfung, und die kommt aus dem Geistigen, verschwindet irgendwann einmal wieder ins Geistige, und dann ist äußerlich, und zwar äußerlich im weitesten Sinn, also natürlich weder physisch sinnlich, aber auch nicht ätherisch, auch nicht in der Seelenwelt irgendwas vorhanden, sondern zieht sich komplett ins Geistige zurück. Also fürs Äußerliche ist es dann nichts. Und Geistiges bedeutet aber dann wirklich ein Rückzug bis auf den Nirvana-Plan. Also das heißt, selbst für durchschnittliche höhere Eingeweihte ist es dann absolut nicht zugänglich, was dort ist. Das heißt, es verschwindet einmal selbst für den geistigen Blick. Und aus dem kommt es aber dann wieder heraus. Und nimmt sehr wohl dann ein gewisses Weltenkarma noch mit. Das heißt also, diese Auflösung des Karmas, auch des Weltenkarmas im Großen, passiert über 7 Stufen. Das ist auch interessant. Was wieder für uns eine gewisse Bedeutung hat, weil das heißt, dass die Auflösung unseres Karmas auch über 7 Stufen in Wahrheit passiert. Also erst dann sind wir es ganz los. Also es geht nicht so schnell, es geht schrittweise. Da erreicht man eine Stufe, wo es scheinbar schon verschwindet und kommt dann doch wieder auf einer neuen Ebene heraus. Also bis man ganz wieder an einem Anfangspunkt steht, wo man völlig von vorne anfangen kann, das ist ein weiter Weg. Also das heißt, mit diesen Weltebenen kann man das auch in Verbindung bringen. Und das Interessante ist, wenn man es jetzt vergleicht mit der Kabbala, wieder mit diesem Sephirotbaum, also mit diesem komischen Gebilde, da ist ja das auch alles drinnen. Und das führt uns jetzt auch dann ein bisschen wieder zum Salomonischen Tempel hin, weil da ist dieser Lebensbaum nämlich auch wieder abbildet. Da steht eben diese Welt der Trinität oder diese Welt Buddhiplan und die ganzen, diese drei Nirvana-Pläne, das steht eigentlich da drüber. Der Buddhiplan ist so alt wie der Vorhang, die Grenzlinie, bevor überhaupt irgendwas in Erscheinung tritt. Und ab Keta beginnt es in die Welt der Erscheinung zu treten. Aber in welche Welt der Erscheinung? Das ist das obere Devachan im Grunde. Das heißt, die obere geistige Welt. Das heißt, das zählt in einem gewissen Sinn bereits zur Erscheinungswelt. Obwohl dort also nicht einmal noch fertig geformte Gedanken vorhanden sind, sondern eigentlich nur so urbildhafte Gedankenkeime, wenn man so will. Also noch was sehr viel Schöpferkraft in sich drinnen hat, also was noch gar nicht fertig ist. Dort, aber das gehört bereits im Grunde zur Erscheinungswelt hinein. Und dann der mittlere Bereich hat was zu tun mit der Seelenwelt. Also die oberen drei Sephira ist diese geistige Welt oder das Devachan. Das sind diese drei. Und die mittleren, das ist dann die Seelenwelt, also die Astralwelt, wenn man so will. Das entspricht den mittleren drei Sephira. Und dann kommt die Ätherwelt, wieder mit drei Sephira, und dann erst da unten kommt die physische Welt. Also letztlich dann unsere Erdenwelt. Die kommt erst dann ganz zum Schluss. Und jetzt ist aber ganz interessant, das ist also so die herkömmliche kabbalistische Lehre. Jetzt hat es aber dann der Isaac Luria, über den wir schon öfter gesprochen haben, also einer der ganz großen Kabbalisten, hat dieses System erweitert. Also der hat zum Beispiel sehr stark das mit dem Ein Sof und so weiter hineingebracht. Und der bringt jetzt auch eben noch das als fünfte Welt wirklich ins Spiel, die darüber steht. Und die bezeichnet er als den Adam Katmon, als den eigentlichen großen makrokosmischen Menschen. Das heißt, der steht da oben drinnen in Wahrheit. Der gehört gar nicht zu der Erscheinungswelt dazu, sondern der steht noch drüber. Noch über dem, was wir als geistige Welt im engeren Sinne bezeichnen. Also, und das ist insofern richtig, als unser Ich, das menschliche Ich, eben wirklich von dort kommt, also noch aus dem Bereich darüber. Aber das ist auch ganz typisch, dass das etwas ist, was erst erfasst werden konnte, als nachdem der Christusimpuls wirklich hier in die Erdenwelt Einzug gehalten hat. Weil erst da wirklich der Mensch so ganz bewusst beginnen kann, aus seinem Ich heraus die Dinge zu ergreifen.
Weil es ist zwar unser zukünftiges Ich, sprichst du?
Ja, genau. Eigentlich das Ich, also das jedenfalls die Perspektive öffnet zum zukünftigen Ich. Ich meine, das ist mit dem Ich ist das so ein sehr, sehr, sehr schwierige Sache. Ich meine, man kann einerseits sprechen vom Ego. Das Ego ist im Grunde der Abdruck des Ich in der Seelenwelt, also das heißt in unserem Seelischen. Das ist das, was wir normalerweise als unser Ich bezeichnen. Also das heißt, wenn man so in uns hineinschaut, was wir da drin haben, an Erlebnissen, an Erinnerungen und so, das hat alles im Grunde mit dem Ego zu tun. Und von unserem Ich im eigentlichen Sinn wissen wir im Grunde nur, dass wir es haben. Das ist ein Punktel. Das ist im Grunde ein Punktel. Und darüber gibt es aber jetzt das höhere Selbst. Oder das, und das ist aber im Grunde schon das Geist selbst. Das heißt, das ist eine Verwandlung dessen, was da unten ist. Da unten ist es das Ego als etwas, was Bestandteil im Grunde des Seelischen ist, beziehungsweise im weitesten Sinn auch des Astralleibes, weil das Seelische ist aus dem naturhaften Astralleib eigentlich herausgeformt. Schon durch die Tätigkeit des Ich, also da steht das Ich. Dieser Punkt. Und das wirft zunächst einmal seinen Schatten da hinein in unsere Seelenwelt und arbeitet es um. Das Seelische entsteht im Grunde dadurch, dass es umgearbeitet wird, durch das Ich. Beim Tier, wie schaut es beim Tier aus? Ja, das Tier hat ein Astralleib. Astralleib ist noch nicht Seelisches im eigentlichen Sinn, obwohl der Astralleib natürlich Sinnesempfindungen und dergleichen vermittelt, aber dass es als ein eigenes Innenerlebnis wirklich kommt, braucht es ein Seelisches. Das ist beim Tier bis zu einem gewissen Grad der Fall, nur wirkt da aber nicht ein individuelles Ich herein, sondern das Gruppen-Ich der Tiere. Und das bildet aber im Astralischen zumindest so etwas wie eine Art Empfindungsseele, was man vergleichen kann der Empfindungsseele bei Menschen. Also das heißt, Empfindungsseele ist etwas, zumindest in den niederen Stufen, was Tier und Mensch gemeinsam haben. Nur ist es eben nicht das individuelle Ich, sondern das Gruppen-Ich, das da hineinwirkt. Aber es bewirkt einfach Veränderungen in dem naturhaft Astralischen drinnen. Und in das gehen eben auch die Erfahrungen, die dieses Gruppen-Ich der Tiergruppe macht, hinein, gehen ein in das Ganze. In das geht auch ein, bis zu einem gewissen Grad natürlich, alles das, was jetzt, wenn Tiere etwa gezähmt werden oder als Haustiere im weitesten Sinn leben, was durch das menschliche Ich hineingearbeitet wird. Weil das erzieht jetzt auch, also das Astralische des Tieres bis zu einem gewissen Grad und namentlich also diesen Bereich der Empfindungsseele. Also das heißt, da geht etwas vor und das hat eine große Bedeutung auch für das Tierreich und für die Zukunft des Tierreiches. Also im Grunde sind wir so auf einem gewissen Übergang, wo der Mensch bis zu einem gewissen Grad Aufgaben übernimmt der Gruppenseele der Tiere. Also das heißt, nur zu sagen, naja, die Tiere sollen halt irgendwo in der Natur draußen leben und gehen uns nichts an, am besten wir kümmern uns nicht darum, weil dann sind sie artgerecht gehalten, das stimmt nur bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad hat die Zähmung der Tiere und das Zusammenleben des Tieres mit den Menschen auch eine, oder kann eine positive Rückwirkung auch auf die Entwicklung des Tierreiches haben und nehmen. Es muss halt richtig passieren. Es kann genauso natürlich auch schädliche Wirkung haben. Auch das kann sogar sehr schädliche Wirkung auch haben. Weil man muss denken, in dem, was da passiert, also in dem das Ich hineinwirkt, etwa in den Astralleib der Tiere, entstehen laufend Elementarwesen dabei. Da werden Elementarwesen gebildet. Und je nachdem, wie man das Tier behandelt, unterschiedliche negative oder positive. Und wenn man das sehr gezielt, also zum Beispiel, das ist das, was Schwarzmagier machen, also dass die sehr gezielt dann negative Elementarwesen hervorbringen. Also indem sie eben gerade dann die Tiere sehr schlecht behandeln, ihnen Schmerzen zufügen und so. Das hat System, diese Dinge. Das hat ganz bewusst. Also damit werden einfach aus dem Astralischen heraus dann bestimmte sehr negative Elementarwesen heraus abgeschwürt sozusagen. Und die kann sich der Schwarzmagier dann bis zu einem gewissen Grad nutzbar machen. Man darf sich das natürlich nicht so gleich als äußerlichen Hokuspokus vorstellen, aber solche Dinge haben Wirkungen, vor allem langfristige Wirkungen in der Menschheitsentwicklung. Ist aber zum Glück also noch zumindest wenig die Fähigkeit überhaupt dazu vorhanden. Noch relativ wenig. Es wird in der Zukunft ein größeres Problem werden. Also das ist das eine, dass wir hier herunterarbeiten. Das andere ist, indem wir hier herunterarbeiten, das ist eine Arbeit, die zunächst noch mehr oder weniger unterbewusst erfolgt. Dadurch entstehen eben die seelischen Wesensglieder, also die Empfindungsseele, dann in weiterer Folge die Verstandesseele, eben zur Zeit des Erdenlebens Christi herum. Also das ist die Zeit, wo die Verstandesseele auch beginnt. Und wir haben schon darüber gesprochen, nicht zufällig gerade in dieser Zeit, weil die passt genau zur Entwicklung im Großen. Auch die Elohim im Großen, durch die der Christus wirkt, wirken bei der Erdenschöpfung sehr stark aus der, wie soll man sagen, kosmischen Verstandesseele. Wenn es da am Anfang heißt, der Geist der Elohim schwebte über der Tiefe, der Ruach Elohim, Merachefet Alte Nehamayim, auf der ersten Seite gleich ist das irgendwo ist der Punkt, dass das die Brille aufsetzen. Genau. Ah, Ruach Elohim Merachefet Alte Nehamayim. Also Ruach Elohim, das ist immer ganz konkret die Verstandesseele der Elohim. Ganz konkret, also wenn man es ganz konkret fasst, ist es die Verstandesseele der Elohim. Also das heißt, das ist das Werkzeug, wo sie wirklich jetzt in klaren, man könnte sagen, kosmischen Gedankenformen oder nach klaren kosmischen Gedankenformen beginnen, die Seelenwelt zu gestalten. Und dadurch wirkt aber der Christus. Sozusagen von dort kommt der eigentliche Impuls. Also das eigentlich Schöpferische kommt von Christus dahinter, aber die Elohim sind fähig, das sozusagen in kosmische Verstandesbegriffe, wenn man so will, zu fassen, die man natürlich nur sehr entfernt mit unserem abstrakten Denken vergleichen darf. Aber es ist bereits etwas, was sehr in starre Gedankenformen das Ganze fassen. Und gerade das ist die Aufgabe der Elohim. Darum heißen sie auch Geister der Form. Also bei der vorangegangenen Entwicklung, wo die Dynamik ist, die Geister der Bewegung, die führenden waren auf der alten Mondenwelt, da gab es noch nicht also solche klaren Gedankenformen. Da strömt es noch alles durcheinander. Daher gab es zum Beispiel auf dem alten Mond nicht solche Naturgesetze, wie wir sie heute haben. Diese strenge Naturordnung gab es noch nicht. Dass wir heute Naturgesetze haben und mit einem gewissen Recht auch eben von Naturgesetzen sprechen, die also so streng genommen sind. Im Übrigen kommt es sehr stark aus dieser jüdischen Anschauung heraus, dass wir heute von Naturgesetzen sprechen. Das ist die Erbschaft von damals. Mit einem gewissen Recht, weil die Naturgesetze heute haben eine gewisse Starrheit drinnen. Aber das ist Ruach Elohim. Aber dahinter, das eigentlich Schöpferische, was dahinter steht, ist der Christus. Also der bringt das Schöpferische hinein, aber es muss sozusagen kristallisieren hier auf Erden. Es muss alles bis zum Kristallinen im Grunde gebracht werden und das heißt zuerst zum kristallklaren Gedanken. Und das macht Ruach Elohim. Das wirkt durch die ganzen Schöpfungstage durch. Also das heißt, da entsteht im Großen die kosmische Verstandesseele und bei uns im Kleinen halt unsere Verstandes- oder Gemütsseele. Die hat ja interessanterweise immer diese zwei Aspekte, Verstandes- oder Gemütsseele. Das heißt, sie hat trotz allem ist diese Verstandesseele noch nicht unser moderner Intellekt. Das muss man noch dazu sagen. Es ist etwas, was gerade auf dem Weg ist, dorthin erst. Weil unser Intellekt ist was aufsteigt, dadurch, dass diese Kräfte, die bei uns im Grunde vom Herzzentrum aufsteigen, erst da oben dann absterben irgendwo ganz. Dann haben wir unseren modernen Intellekt und die Verstandes- oder Gemütsseele sitzt eigentlich noch ganz da. Die ist noch, also das heißt, es ist trotzdem noch etwas viel lebendiger durchseeltes, das Ganze, als unser Intellekt. Der hat eigentlich alles dann abgestreift. Im Extremfall. Dann ist alles draußen. Hat dann im Übrigen für die heutige Zeit eine immense Bedeutung, wie wir denken. Das Herzdenken, das war noch etwas, was fast überhaupt nicht gebunden war an das Werkzeug des physischen Leibes. Und das heißt, das Gehirn hat damals für das Denken und für das Bewusstwerden des Denkens, also wie es etwa noch in der Zeit der griechischen Philosophie ist, praktisch keine Bedeutung. Sondern das geht wirklich von hier aus. Und das ist dann das Missverständnis, wenn man später dann zum Beispiel, das wusste auch noch Aristoteles, obwohl er selber schon der Vorbereiter gerade unseres modernen Intellekts ist, indem er seine Logik und das entwickelt. Also er ist der große Vorreiter und Erzieher dann eigentlich im Grunde durchs ganze Mittelalter, das ist ja interessant. Er ist die Autorität schlechthin durchs ganze Mittelalter, damit dann am Ende des Mittelalters, wenn die Hochscholastik da ist und zu Ende geht, dann steht plötzlich unser moderner Intellekt da oder fängt an, als Ergebnis dessen. Aber das heißt sozusagen, diese Entwicklung des aristotelisch-logischen Denkens ist erst abgeschlossen Ende des Mittelalters in Wahrheit. Und dann kommt als eine der Früchte heraus eben unser moderner Intellekt. Der ist dann ganz tot, der stützt sich ganz auf das Werkzeug des Gehirns. Und da kommt jetzt das Interessante heraus, dass in einem gewissen Sinn ja die Materialisten sogar recht haben, wenn sie sagen, das Gehirn denkt. Weil dieser Intellekt, der unseren modernen Intellekt ausmacht, der stützt sich wirklich voll und ganz auf das Werkzeug des Gehirns. Da kann man mit einem gewissen Recht sagen, da denkt wirklich das Gehirn automatisch selbsttätig weiter. Man kann zwar verfolgen, wenn sich das Gehirn entwickelt beim heranwachsenden Kind, wie am Anfang, aber halt nur sehr unbewusst, das wirkliche lebendige Denken, nämlich in Wahrheit das Gehirn erst baut. Und jetzt nehmen wir durch die Erziehung und so weiter Einfluss darauf, also die ist aber heute so im Allgemeinen so ausgerichtet, dass sie eben das jetzt immer mehr ans Gehirn fesselt. Und es kommt der Zeitpunkt, wo das dann wirklich übergeht, dass das Gehirn selbsttätig wirkt. Und das heißt, der Materialismus ist nicht falsch. Er ist richtig. In der Gegenwart noch ist er richtig, obwohl er jetzt eigentlich schon überwunden werden sollte. Es ist also ganz stark, hat es dann begonnen im 19. Jahrhundert. Bis dahin sind wir immer noch auf dem Weg. Also, aber so im 19. Jahrhundert, ziemlich genau nach der Goethezeit, also das heißt so noch 1830, fängt es ganz stark an, dass sich das Denken wirklich ganz aufs Gehirn stützt. Und das wirkt sehr stark bis heute noch nach, obwohl es jetzt schon wieder vorbei sein sollte. Und darum sagt Steiner an verschiedenen Stellen, es ist ein völliger Blödsinn, wenn man den Materialismus widerlegen will. Er ist nicht falsch, er ist heutzutage geradezu richtig. Man muss ganz was anderes tun. Man muss ihn nicht widerlegen, man muss ihn überwinden. Und überwinden heißt ganz in der Realität das Denken so zu verändern, dass es sich wieder löst. Von dieser Bindung, von dieser ganz engen, strengen Bindung ans Gehirn. Und also mit sozusagen theoretischen Argumenten gegen den Materialismus ist da überhaupt nichts getan. Das ändert überhaupt nichts. Ja, da bleibe ich in demselben Denken drinnen und argumentiere hin und her. Ich muss also eine andere Art des Denkens entwickeln. Eine wieder lebendigere Art des Denkens, eine Art des reinen Denkens, das heißt des sinnlichkeitsfreien Denkens bis zu einem gewissen Grad. Weil dieses intellektuelle Denken ist auch ganz natürlich zunächst einmal gebunden an sinnlich verstandesmäßige Begriffe. Und von dem müssten wir jetzt wieder wegkommen. Also das heißt, eine der ganz großen Aufgaben der Anthroposophie wäre es oder ist es, sagen wir es noch deutlicher, ist es, davon loszukommen. Und die Tragik ist aber gerade, dass wie mir immer bewusster wird, gerade unter den Anthroposophen nur ganz wenige sind, die genau das zusammenbringen. Sondern wo gerade sehr viele, mindestens so stark wie die stärksten Materialisten, nämlich gerade am Gehirndenken hängen bleiben und dort nicht drüber kommen. Und jetzt anfangen eben Steiner, wie es noch die alten Scholastiker halt mit der Bibel gemacht haben und mit den Aussprüchen der Kirchenlehrer, mit dem sich ans Gehirn fesselnden Verstand beginnen auszudeuten. Und dann leisten sie eigentlich in der Praxis den Materialismus Vorschub. Nämlich ganz konkret in ihrem eigenen Wesen, indem sie das Denken ans Gehirn fesseln. Und Anthroposophie müsste genau das Gegenteil sein, es zu befreien davon.
Können wir da ein Bild verwenden?
Ja.
Also mir ist jetzt einmal ein Schachspiel eingefallen,
ja.
Weil da ist wirklich strenges, logisches
Intellekt
in unserer Form. Hinterm Schachspiel stehen also eine Art Naturgesetze,
ja.
Du bist, ne? Ist der Schritt weiter bei dem Bild
bei dem Bild ist der Schritt wahrscheinlich, dass ich mit den Handstrichen meine Schachfigur vom Brett fliege,
okay.
Und dann was anderes anfangen, nämlich dann übergeht zu dem, es steckt ja dahinter ein Bild, es steckt natürlich, also das Schachspiel kommt ja aus dem Persischen irgendwo heraus. Und dieser Kampf Licht und Finsternis, das steckt dahinter. Und das heißt, wenn ich jetzt von dem logischen Schema übergehe zu dieser, wie soll ich sagen, geistig-moralischen Qualität der Auseinandersetzung des Lichtes mit der Finsternis und das mir zum Bild mache und diesen Gegensatz jetzt zum Beispiel dann im arimanischen, luziferischen oder wo aufsuche, mir dafür Bilder zu machen und das wirklich als realen Kampf, aber in der eigenen Seele zu erfahren. Das heißt, zu erfahren, mein Ich, das im Grunde geht es nämlich darum, beim Schachspiel, da habe ich die schwarzen und die weißen Figuren. Das sind im Grunde, wenn man es ganz genau nimmt, sind es nämlich nicht gut und böse, sondern es sind die luziferischen und die arimanischen Kräfte, die einander gegenüberstehen. Also die schwarzen halt die arimanischen, die weißen die luziferischen. Und das heißt, im Grunde, wenn ich das Schachspiel durchführe, gewinnt entweder Luzifer oder Ariman, einer von beiden.
Aber ich niemals.
Aber ich niemals, genau. 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 Also ich muss mir bewusst werden, dass ich sozusagen mit meinem Ich etwas bin, was über der Ebene drüber steht.
Es gibt ja heute schon so viele. Stimmt sicher nicht. Also mehr Leute als noch vor 30, 40 Jahren, die intensiv an sich arbeiten, die also das polare Denken zu überwinden und Vorurteils und urteilsfrei überhaupt neutral zu leben und zu denken. Und ich nehme an, dass das solche Menschen sind, die das dann, wo sich das entwickelt, was wir dann noch nicht wissen, wie es geht.
Ja. Nein, das ist ganz richtig.
Das wäre der Punkt oberhalb. Ne?
Das wäre der Punkt oberhalb, genau. Oberhalb des Spiels, ja.
Und die nehmen genau. Ja zu, nicht, die tauchen ja in verschiedensten Kreisen.
Das ist ja richtig, ja, das ist ja richtig. Das ist richtig. Eben nur das Erschütternde ist, dass eigentlich unter den Anthroposophen so wenig dabei sind. Das ist das Interessante, nämlich. Oder Ding, also, weil da fällt mir auf, und das hängt offensichtlich damit zusammen, dass sehr viele also kommen aus Inkarnationen, wo sie ganz in dieses scholastische System eingebunden waren, also aus diesen kirchlich-mönchischen Kreisen heraus, die aber dort hängen geblieben sind. In meinem so Mysteriendrama, da sehen wir die. Gibt es die entscheidende Szene, wo dann da der Benediktus erscheint im Hintergrund und das Weltbild des Mönchs also total ins Wanken bringt. Und im Grund weiß er dann nachher nicht mehr, wie er heißt, weil alles, was er bis jetzt geglaubt hat, plötzlich weggewischt wird oder die ganzen Figuren werden weggefegt plötzlich. Und jetzt, tu was, mach was. Du musst vielleicht die Figuren eh wieder aufstellen, aber es geht nicht einfach kontinuierlich weiter, sondern dazwischen ist ein Schlag, der das Ganze wegfegt. Und das ist aber der entscheidende Schritt, um den Anschluss zu finden, jetzt an eine neue Entwicklungsstufe. Wenn ich in dem hängen bleibe und mit diesem Werkzeug versuche, jetzt heute eine Anthroposophie oder ein Geistiges zu erfassen, dann ist das eine Katastrophe im Grunde. Dann mache ich einen Leichnam daraus, der Und ich verstehe es auch in Wahrheit gar nicht. Ich meine, ich kann zwar den Wortlaut noch alles zitieren und kann sagen, ja, richtig steht dort der Steiner, kann alles abhaken, sage, eigentlich ist alles richtig und trotzdem ist es komplett daneben, weil es nicht wirklich aus dem Inneren kommt, sondern einfach nur aus einem Schema herauskommt.
Ich finde es eigentlich total logisch, dass es unter den Anthroposophen wenige solche gibt.
Ja.
Weil, also ich erlebe die Zeitdynamik extrem schnell und sich immer mehr vereinfachend. Und Rudolf Steiner hat doch, er war doch derjenige, der so ein großes Wissen in breitere Bevölkerungskreise gebracht hat. Und da hat es dann unzählige gegeben, die halt angefeindet werden, weil sie die Dinge zu vereinfachen. Mhm. Aber die haben dann die Gabe gehabt, viele anzusprechen. Vielleicht mit total vereinfachten Dingen, wo vom Gesamtsystem viel ausgelassen wird. Aber dadurch kann es wie ein Schneeballsystem weiterwachsen und die Leute brauchen diese komplizierten Dinge bald nicht mehr. Ich glaube, das stirbt alles, also meiner Meinung nach.
Ja.
Das sind letzte Auszucker sozusagen, weil die Kinder heute, die haben ein Tempo in der Entwicklung, die gehen von einem inneren Wissen aus, die werden ihre Zeit nicht mehr verschwenden,
durch solche Dinge zu lernen. Ist schon richtig. Ja, nein, das ist schon richtig. Also vor allem, ich meine, solche Schemata, wie gesagt, sie können nützlich sein, aber eben nicht, sie sind völlig ein Hindernis, wenn man sagt, so, jetzt habe ich das Schema, jetzt beschäftige ich mich, denke darüber nach, was bedeutet das, und daraus werde ich jetzt irgendwelche Erkenntnisse finden. Da finde ich überhaupt nichts. Es kann eine Hilfe sein, wenn ich versuche, habe jetzt viel von Steiner gelesen, gut, okay, habe viele Anregungen bekommen und jetzt dauert es mir mal aufs eigene Erleben, dazu muss ich nicht hellsichtig sein, einzulassen. Im Leben, in konkreten Situationen, sei es im künstlerischen, im sozialen, wo auch überall, und versucht es eben mit dem Hintergrund natürlich dessen, was ich an Steiner gelernt habe, einfach zu erleben und mich da drauf zu stellen. Dann mache ich nämlich im Grunde das, dass ich die Schachfiguren einmal vom Brett fege und sage, so, jetzt habe ich ein leeres Brett vor mir und jetzt erlebe ich mal, und aus dem Erleben heraus kann ich dann meine Figuren von mir aus wieder aufstellen. Ich muss sie sogar aufstellen, wenn ich es kommunizieren will, weil ich jetzt nur im Erleben drinnen bin, das hat eigentlich im Grunde noch keine Worte und es ist zunächst sowieso einmal ein Stammeln, was da herauskommt. Und es ist natürlich hilfreich dann, es in möglichst klare Formen auch fassen zu können. Nicht nur, weil sonst ist die Gefahr wieder, ich bleibe mein Erleben irgendwo schweben über der Erde und bringe es nicht runter. Also um es runterzubringen, ist es schon wieder gut, dass ich es jetzt dann in mein Schachbrett einordnen kann. So, die eine Figur gehört da, ja? Nicht ein Turm saust irgendwo her und so, der gehört aber bitte genau da her. Nicht irgendwo. Und das andere kehrt halt daher. Aber es muss aus dem Erleben kommen und nicht, dass ich sozusagen da auf der Ebene unten weiterspiele, sondern ich tue sozusagen irgendwann das weg und dann spielt sich das Ganze oben ab und dann kommt plötzlich eine andere Konstellation heraus, die wieder hinstellt. Und dazwischen ist aber ein Raum, wo ich ganz im Geistigen drinnen bin eigentlich, in Wahrheit.
Und jetzt haben es wieder die Täter am einfachsten. Weil die steigen.
Wie meinst du das?
Die Täter.
Ne? Ja, die was
bei den Menschen.
Ja.
Weil die erleben es dann. In dem Moment, wo die Figur dann auf eine Stelle steht, ja, erlebt er, ob das richtig war oder falsch. Ob es eine schwarze oder weiße Figur.
Ja, ja. Nein, es ist klar, ich meine, es hängt auch mit dem zusammen, dass überhaupt ganz wichtig ist, der Übergang zum Tun. Weil der Intellekt ist im Grund in Wahrheit was ganz Passives. Und wir müssen zum Tun, das heißt zum Kreativen übergehen. Und das kommt ja genau aus der Quelle. Dieses Ich da, das ist eben wirklich das Punkt, durch das im Grund die ganze, alles das hereinholen kann. Weil das Punkt kann sich dann halt zum Tor ausweiten. Das ist eigentlich das eigentliche Ich. Und es entwickelt aber eben in dem Maße, in dem es ja tätig wird und da was hereinholt von da oben, das kommt alles durch den Punkt da durch, in dem Maße ist dadurch das umarbeitet, entsteht aber jetzt als Gegending oben das höhere Selbst, also das Geist selbst, wie wir es nennen. Das könnte man auch als das höhere Ich bezeichnen.
Das Ganze kann man dann auch als Kugel oder als Kreis sehen, ne? Dass der sich schließt.
Ja,
eine Einheit.
Ja, richtig, ja, ja. Ja, ja, ganz genau. Also da, das ist dann halt schon wieder eine ganz wesentlich höhere Ebene. Ich meine, wir werden dieses Ich nur lange brauchen und in der Form mit uns tragen. Ich meine, die Elohim sind so weit, dass sie das dann nicht mehr brauchen. Sondern bei denen ist dann nur mehr alles, was da ob Geist selbst darüber ist, vorhanden. Also das heißt, Ich-Prinzip ist was sehr Hohes, ist der erste Punkt, wo wirklich Schöpferisches hereinkommen kann. Also alle Wesen, die kein Ich oder nicht einmal ein Ich haben, die sind eben reine Geschöpfe. Das heißt, die können aus sich heraus nichts Schöpferisches hervorbringen. Die Wesen, die ein Ich haben, können das beginnen hereinzuholen. Das sind auf Erden halt im Prinzip einmal wir.
Ja, und jetzt in dem Ganzen, den Geist selbst, wenn wir uns vorstellen, dass der Kreis geschlossen ist und jetzt in diesem Kreis da ein Tumult ist mit dem eigenen Ego und diese Wirklichkeit des Egos, die ja bremst, dass sich die Blase weitert und so. Und die Anthroposophen kommen nicht weiter aus dieser kleinen Suppe in den großen, weil die Kraft des Geldes da ist, denke ich. Die ganze Zeit beschäftigen sie sich nur, wie sie mehr Geld bekommen können oder ihr Geld behalten können oder vermehren können. Und da können sie nicht weiterkommen.
Natürlich auch. Ich meine, wobei, viele Anthroposophen mit Geld auch nicht umgehen können. Aber es ist natürlich also sehr stark diese Sache mit dem Ego drin. Und das hat natürlich eine zusätzliche Gefahr, weil jetzt geistige Schulung, wenn man nicht aufpasst, auch gerade das Ego sehr stärkt. Das ist das Problem. Ich bin also erstens einmal halt ein bisschen starr im Denken, weil man das aus einer vorigen Inkarnation mitbringen und nicht überwinden kann. Das ist einmal das Erste. Aber ich fange jetzt an, geistige Übungen zu machen. Die erste Übung ist einmal halt die Schriften zu lesen und zu studieren. Und das hat einfach schon eine Wirkung. Wenn ich das lange Zeit immer wieder mache und wurscht, wie abstrakt ich sie auffasse, und ich verstehe vielleicht im Grunde gar nichts, aber indem ich sie jahrelang studiere und jahrelang das höre, hat es trotzdem eine gewisse Wirkung. Weil es kommt trotzdem immer irgendwas Geistiges durch. Das ist nicht einfach wie ein Roman. Ja, ich meine, kommt jeder Roman, den ich lese, aus der Wirkung in mir zurück. Aber da ist es natürlich sehr systematisch. Also selbst das, da brauche ich gar nicht meditieren oder was, hat das mit der Zeit eine gewisse Wirkung. Und die Wirkung besteht aber dann hauptsächlich darin, dass es das Ego stärkt. Wenn ich nicht wirklich aus dem Ich heraus eben bewusst, kreativ die Sache schöpferisch ergreife und eben auch das, was Steiner sagt, schöpferisch ergreife. Das heißt, ich sage, da hat er was gesagt, das gibt mir Anregungen, das gibt mir Impulse und jetzt tue ich aber selber. Und habe dieses Riesenwerk Steiners als Orientierungshilfe, um dann nachher zu schauen, ob das irgendwo nicht ganz daneben liegt. Das ist sicher am Anfang sehr hilfreich. Also, und in Wahrheit kann man sich da dann gar nicht mehr verirren. Also da ist es sicher gut, ich sage jetzt nicht, dass man so jetzt Steiner nicht mehr studieren wird, sonst betet man es nur nach. Man kann sehr wohl, aber man muss dann auch sagen, so, aber jetzt, wo ich wirklich selber tue, dann tue ich. Und dann kommt was Neues rein. Den Mut muss ich haben, es auch von einer neuen Seite anschauen zu können und da was auszusprechen von mir aus, was ich nirgendwo bei Steiner auf Seite sowieso GA 354 ist die höchste. Wurscht. Egal. Ich kann mich nachher wieder vergewissern und orientieren und sagen, aha, ja, passt aber mit dem eh zusammen irgendwo. Aber auf das muss man sich dann einlassen irgendwo. Also auch da muss man dann sozusagen mal das Schachbrettel freiräumen und sagen, ich habe jetzt eine Stunde Schach gespielt, aber jetzt schupfe ich es einmal weg, die Figuren.
Und das ist das, was ich gemeint habe vorhin, dass wir, meine Kinder zumindest und unsere Generation, ja, dass wir noch da sind. Aber meine Enkelkinder, die brauchen das nicht, die sind bereits so auf die Welt gekommen und haben Eltern, die noch an denen hängen.
Ja, wichtig. Ja,
jede Erziehung ist fruchtlos, weil die leben wird. Das
ja, ja, gemeint, nein, es ist so sicher. Nein, es ist
was
sicher.
Was habe ich gemeint mit, wie du gesagt hast, die sollte es dann gehen, nicht... Diese viele von diesen Kindern, die ich kenne, brauchen das nicht überwinden, weil sie haben es offenbar in einer durch eine höhere Entwicklung diese Freiheit
gekriegt.
Ja, sicher, nein, es kommen jetzt schon ganz andere Seelen, das ist keine Frage. Es ist natürlich der Punkt, dass dadurch natürlich auch die jetzt hereinkommen mit der Anthroposophie, wie sie jetzt betrieben wird, im Großen und Ganzen nichts anfangen und im Großen davon erinnern und die kann es verstehen im Großen und Ganzen. Die kann es im Großen und Ganzen verstehen und das ist natürlich insofern schade oder ein Problem, weil natürlich schon sehr viel drinnen liegt, was notwendig ist, auch als Orientierungshilfe trotz allem, weil natürlich jetzt nicht lauter hohe Eingeweihte hereinkommen, die jetzt alles voll und klar im Detail haben. Sie haben sehr viele Impulse, die sie mitbringen, einzelnes, was ihnen bewusster ist, einzelnes, was noch nicht klar ist. Ich meine, es kommen da zahlen jetzt nicht lauter Steiner sozusagen herein, das ist schon klar, sondern aber die Menschen, die gerade reif dafür werden, eigentlich mehr von dem aufzunehmen, mehr damit anzufangen, auf die Art, wie es in der Regel jetzt passiert, sind sie abgeschaltet. Ich meine, das ist kein Wunder. Also wenn du in die normalen Zweigveranstaltungen Verzeihung gehst, sagst du, aha, das war es, danke, auf Wiedersehen. Weil es ist völlig abstrakt und dann fangen so Menschen zum Diskutieren und Streiten an und nachher denkst du, so, jetzt weiß ich endgültig gar nichts mehr. Das ist alles weg. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber das ist ein sehr verbreitetes Phänomen. Die Dinge werden letztlich so lange zerredet, bis nichts mehr überbleibt. Und es finden in Wahrheit eher, wie soll ich sagen, Quereinsteiger leichter herein oder können lebendiger was damit anfangen, als Menschen, die so in der anthroposophischen Bewegung, wie sage ich mal, sozialisiert wurden und von Kindesbeinen an schon drinstecken, weil die Eltern schon Anthroposophen waren und die Großeltern schon und die einfach in dem Schema drinnen stecken. Also das ist die eigentliche Tragik drinnen, weil da ein riesiger Geistesschatz da ist, der im Grunde sehr, sehr wenig genützt wird. Das ist das Problem, das ich sehe. Aber dazu gehört auch natürlich wirklich der Mut aus dem Ich heraus was zu tun und vor allem auch natürlich das Ego einmal zu bändigen. Es ist sehr bewusst sein, dass das die Hauptforderung einmal ist. Dass ich sehr, sehr bewusst und sehr wach also schauen muss, dass ich mein Ego zähme. Also sprich zum Beispiel Nebenübungen und die ganzen Geschichten. Die sind viel wichtiger, als dass ich jetzt Grundsteinmeditationen oder was mache. Weil wenn ich nur das mache die ganze Zeit und am Ego nicht arbeite, dann hat es eben genau die gegenteiligen Folgen. Dann hat es die Folgen, dass ich immer unleidlicher werde, immer konfliktbeladener die Situation wird und im Grunde gar nichts Geistiges mitkriege davon. Dann das immer mehr in ein Schema erstarrt. Das ist die Gefahr. Weil es ist also signifikant, dass also gerade innerhalb der anthroposophischen Bewegung so unglaublich wenig neue Impulse wirklich hereinkommen. Ich meine, es wird viel gescheit geredet, aber wirkliche, und wo man sagt, die Leute schreiben wirklich aus, oder sprechen aus eigener Erfahrung, die kann man an den Fingern abzählen. Ich meine, es gibt natürlich Hunderte, die es behaupten, aber wenn man ihnen zuhört, merkst du, das ist im Grunde verstandesmäßiger Quatsch, sage ich jetzt einmal. Also nicht wirklich was Sinnvolles. Es ist eine Wiederholung des Alten heute halt jetzt noch einmal fünfmal formuliert. Ich meine, wie die ganze Sekundärliteratur, fast 95% der sogenannten Sekundärliteratur ist, wenn man es nicht liest, hat man auch nichts verloren. Also es ist sicher, es gibt Ausnahmen natürlich, also das will ich nicht bestreiten, aber das sind eben wirklich zu wenige, viel, viel zu wenige. Und das müsste sich ändern. Also wie kann ich sagen, Mut auch zum eigenen Erleben einfach haben. Und dieses eigene Erleben aber wirklich, es muss halt dann sehr bewusst werden, es muss sehr, sehr diszipliniert werden. Man muss lernen, sozusagen wirklich sich bei dem Erleben auch zuschauen zu können, sozusagen. Nicht nur sich hineinfallen zu lassen und so. Dann kommt man sehr leicht in die luziferische Richtung hinein. Weil es bei den Anthroposophen ist einerseits dieses arimanisch Intellektuelle sehr stark, aber andererseits auch dieses dann irgendwo über den Wolken schweben wollen oder auch tun. Und das heißt, da spielen sie dauernd Schach. Das ist dann immer die Frage, aber sie lösen sie nicht vom Brett irgendwann einmal, sondern das Spiel bleibt immer da unten. Einmal gewinnt halt der Luzifer, einmal der Ariman, aber man muss einmal sagen, so jetzt fegen wir es weg und steigen wir in die eigentliche geistige Welt sozusagen ein und dann stelle ich mir wieder meine Figuren hin, aber jetzt noch ein ganz neues Ergebnis, das wirklich aus dem Geistigen kommt. Weil das unten ist sozusagen das logische Fortspinnen, die logischen Konsequenzen ziehen aus dem bereits fertig Vorhandenen. Da kann ich also diese Kräftepositionen halt verschieben und ausloten, welche Stellungen es da gibt, und dann ist er halt einmal der eine Überhand und dann der andere. Aber das, was wirklich aus dem Geistigen kommt, fegt die Figuren weg, ist schöpferisch im Geistigen und stellt sich dann in einer völlig neuen Formation wieder auf, die eben auch eine geistige Bedeutung hat, weil das stimmt natürlich schon, dass also sozusagen jede Stellung, jede Konstellation auf dem Schachbrett sozusagen Ausdruck einer bestimmten geistigen Konstellation ist. Und die Frage ist nur, ob ich jetzt immer nur im Irdischen unten weiter spinne oder ob ich wage den Durchgang durchs Geistige und aus dem heraus dann neu die Figuren ordne. Dann mache ich wirklich was Neues. Und das ist notwendig, ganz individuell nämlich. Weil jeder ist.
Mir zu Diener machen.
Bitte?
Mir zu Diener machen, diese Figuren.
Ja, genau, dadurch werden sie zu Dienern, zu Werkzeugen, richtig. Und damit werden dann die Widersachermächte letztlich zu sehr nützlichen Werkzeugen, also Luzifer und Ariman. Die sind ja nicht im absoluten Sinn böse oder gut. Ich meine, das Böse kommt auf, wenn der Mensch zulässt, dass sie in falscher Weise wirken können, durch den Menschen letztlich. Also.
Ja, wir brauchen sie auch für Schachbrett schon.
Ja, natürlich. Natürlich, wir brauchen sie. Das heißt, wir brauchen sie hier in unserem Leben ganz, ganz stark. Also ohne sie wäre gar nichts möglich. Also wir haben ihnen viel zu danken, auch weil sie sind, also in Wahrheit sind sie eh sehr willige Werkzeuge. Das ist wir sind halt zu schwach, sie in die richtige Richtung zu bringen oder ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Das steckt dahinter. Also. Und man darf nie vergessen, wenn man diesen Schritt also wagt, da wirklich auf das Punkt an sich zu stellen, ich habe meine Sache auf nichts gestellt, dorthin zu gehen, es ist als allen ein Tor, durch das immer was herein kann, nur, aber ganz bewusst, es wird mein eigenes dadurch, was dort hereinkommt. Aber im Grunde, diese ganze Welt steht dahinter und kann herein. Ich meine, im höchsten Sinne dann der Christus selbst, mit all den ihm verbundenen Hierarchien. Also das heißt, indem ich da etwas hereinhole und es in individueller Form hereinhole, ist es etwas, was eben durch mein Ich hereinkommt und wo trotzdem aber viel, viel höhere Kräfte dahinter stehen. Also man muss dann nicht glauben, jetzt sozusagen, das Ich ist abgeschnitten, es ist von oben nicht abgeschnitten. Es ist von nach oben offen und kann die Dinge hereinnehmen, aber jeder andere Ich-Punkt sozusagen nimmt es auf andere Weise, in anderer Form herein. Und dadurch wird es total individualisiert und damit entsteht aber auch für die geistige Welt wieder etwas Neues. Jeder schöpferische Impuls, der den Weg durch ein Ich nimmt, wird dadurch etwas Neues. Ich kann nicht sagen, na gut, mach's halt du und Nachbar übernimm du. kannst du sie auch hereinholen, ich will jetzt nicht, ich bin's mit dazu, machst du. Ja, da kommt sicher was herein, aber es kommt was anderes herein. Es kommt nicht das und nicht auf der Art herein, wie es durch mich hereinkommen könnte. Und das ist etwas Schöpferisches und etwas, was bereichert die geistige Welt. Weil mit jeder Schöpfertat wird auch sozusagen die geistige Welt an sich bis da hinauf, nämlich fähiger, wenn man so will. Ja, wir können uns zwar sehr wenig sagen, wie es da hinausschaut, aber wir können eines sagen, je länger und je öfter das, was da drinnen sitzt, sozusagen schöpferisch tätig ist, desto fähiger wird es, schöpferisch tätig zu sein. Desto, wie soll ich sagen, wunderbare, fantastischere Dinge kann es hervorbringen. Am Anfang ist die alte Saturnwelt ist noch was im Grunde sehr Primitives. Obwohl es aus dieser Quelle da oben stammt, letztlich. Und mit jeder Weltentwicklungsstufe kommt was Größeres, Großartigeres heraus. Also es entwickelt sich dadurch. Und wir tragen aber auch etwas dazu bei, indem wir schöpferisch tragen etwas dazu bei, dass also diese Fähigkeit da oben größer wird. Es ist nur ein ganz winziger Beitrag. Aber der wird einmal größer werden. Und er hat das Potenzial dazu, größer zu werden. Also die Chance ist den Menschen jedenfalls gegeben. Und zwar in sehr viel höherem Maße, als es den Hierarchien selber über uns bis jetzt gegeben ist. Also das heißt, wir haben Riesenchancen, aber haben die Möglichkeit, da immer daran zu scheitern natürlich. Das steht immer im Raum, dass wir also verlieren, da den Anschluss nach oben. Dass wir da dann irgendwann uns mit dem, was wir jetzt erreicht haben, zufrieden sind, dann haben wir zwar zunächst einmal so etwas wie ein Ich, aber es ist kein Tor mehr nach oben. Was letztlich dann eh das Ich in Wahrheit auslöscht und dann bleibt nur das Ego letztlich zurück. Ein Ego, das also sehr stark von einem Ich geprägt ist, aber eben ganz in dieser, im Sinne des niederen Ich eben. Dort stecken wir drinnen, aber das heißt, wir müssen also eben im Kleinen wie im Großen eben auch wagen, die Schöpfung zu verändern, etwas Neues hineinzubringen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Geister der Form, die Elohim, eigentlich die Schöpfung entlassen haben im Grunde. Ja, dass die meisten Hierarchien mittlerweile die Erdenschöpfung entlassen haben. Ich meine, es wirken nur eine ganze Menge Elementarwesen natürlich und die stehen in einer gewissen Verbindung mit den Hierarchien darüber, aber im Großen und Ganzen ist der Schöpfungsimpuls in unserer Welt ausgelaufen. Und was jetzt noch hineinkommen kann, kann nur durch den Menschen hineinkommen. Und wir haben im Grunde nicht nur das Recht, sondern in Wahrheit auch die Pflicht, daran mitzuarbeiten. Nämlich die Pflicht schon in dem Sinn uns selbst gegenüber. Weil in dem Maße wir es tun, arbeiten wir an unserem Ich. In dem Maße passiert das alles da. Also, dass wir was hereinholen, dass wir im Kräfte wieder hinaufgeben in die höchste Stufe hinauf, dass wir also das bereichern dadurch und die Ego-Kräfte in den Zaum aber andererseits kriegen irgendwo. Also wenn wir es nicht tun, dann ist das Erste, was wir ruinieren, ist eigentlich unser Ich. Also mit jeder Unterlassung schon im Grunde bauen wir unser Ich ab. Im Grunde machen sie also unfähiger, verkleinern es. Und mit jedem Schritt, wo wir es tun, selbst wenn wir scheitern dran, selbst wenn wir was Falsches hereinbringen oder noch nicht ganz das Richtige, dann laden wir zwar sicher Karma auf uns, es hat eben Wirkungen bis oben, das Karma steht in Wahrheit dort oben, in dieser Nirvana-Welt, von dort kommt es und dort geht es wieder hin. Aber das hat halt unangenehme Folgen für uns, zweifellos, aber wir entwickeln uns mit Sicherheit dadurch weiter. Das Schlimmste, was wir tun können, ist nichts zu tun. Sozusagen zu sagen, naja, lass mal das Ego tun, da wirken eh die Widersacher oder sonst wo drin. Das kann streckenweise ganz angenehm sein, kann ein ganz angenehmes Leben sein. Und aber unser Ich zerbröselt dann damit wieder. Also das ist die große Schwierigkeit. Und letztlich auch dieses verstandesmäßige Erfassen ist so der letzte Zipfel noch, wo ich so noch nicht so ganz voll an das Ich appelliere. Weil das ist trotzdem, der Verstand ist etwas, was nur mit dem Fertigen umgehen kann. Der hat seinen Abschluss gefunden mit der Hochscholastik irgendwo. Also man hat mit dem Verstand begriffen, was durch die Offenbarung gegeben war. Und das hat man wirklich bis zu einem gewissen Grad verstanden, aber danach fängt es eigentlich erst an, dass das Ich so richtig schöpferisch werden kann. Und in der Zeit stehen wir jetzt mittendrin. Jetzt mittendrin, und jetzt gibt es keine Ausrede mehr im Grunde. Also wenn wir es jetzt versäumen, dann wird es wahrscheinlich ein sehr großer Rückschlag sein. Also es ist überfällig. Es ist überfällig. Und das drückt sich aber auch jetzt dann aus in diesen ganzen Geschichten mit der Tempellegende und diesen Dingen. Wir haben davon ja schon zu sprechen begonnen. Im Grunde, also dieser Adam, der dort geschaffen wird am sechsten Schöpfungstag, der ist einmal vollkommener Ausdruck dieser Gemeinschaft der Elohim. Aber das ist etwas Fertiges. Das heißt, er ist Ausdruck einer fertigen, vollkommen harmonischen Schöpfung. Wunderbare Welt, keine Frage. Aber es ist ein Endpunkt. Das heißt, wenn wir dabei stehen blieben, wären wir ewig das kleine Abbild dieser Gemeinschaft der Elohim und das wär's. Es würde sich nichts Neues mehr ergeben und es würde sich nichts Höheres mehr entwickeln können. Also es wäre ein Endpunkt. Es ist ein gewaltiger Schatz, den wir mitnehmen aus der Vergangenheit, und wir müssen uns ja bewusst sein, also auch wenn wir schöpferisch tätig werden, also was Neues schaffen, wir sind ja noch lange nicht so weit, dass wir einfach komplett eine ganze Welt aus dem Nichts heraus schaffen können. Also so weit waren ja nicht einmal die Elohim, sondern da gab es genug Vorstufen, die das vorbereitet haben. Also wir brauchen einen Schatz, auf dem wir aufbauen können, und der Schatz ist sehr groß. Aber er ist so, dass er also durch die Elohim einmal eben diese vollkommene Harmonie gegeben hat, aber wir müssen uns bewusst sein, wenn wir schöpferisch eingreifen, dann bedeutet es zunächst sogar, dass wir diese Harmonie stören, zerstören bis zu einem gewissen Grad. Und es geht gar nicht anders. Und dass das Folgen hat, und wir werden das dann eben mit der zweiten Schöpfungsgeschichte ja noch näher sehen, also Vertreibung aus dem Paradies und so, das ist ein notwendiger Schritt, dass da also diese Harmonie gestört wird, weil dieser reine Adam, der also noch nicht der Versuchung verfallen ist, ist eben reiner Abdruck dieser Harmonie. Und das wäre dann bis ans Weltenende so geblieben, Ende. Im Grunde keine Entwicklung mehr. Und daher mussten andere Impulse auch hineinkommen. Das ist das, was eben dann in der Tempellegende geschildert wird, dass es also diese Verbindung eines der Elohim mit Eva gab, bevor sie eigentlich noch mit Adam zusammengekommen ist. Also das ist was natürlich in der Bibel nicht drinnen steht, also im Alten Testament. Weil das Alte Testament, muss man sich denken, ist Ausdruck im Grunde rein dieser ich möchte fast sagen, prästabilisierten Harmonie da, die Elohim oder die Gemeinschaft der Elohim, die man dann als Jahwe bezeichnet, durch die gegeben ist. Und alles, was das stört, ist aus Sicht des Alten Testaments was Negatives. Das heißt aber letztlich auch, dass aus dieser Sicht heraus die Entwicklung des wirklich freien Ich was Negatives im Grunde ist. Also bis dorthin reicht es nicht. Das kommt erst dann im Neuen Testament, also durch den Christusimpuls hinein. Aber trotzdem nicht sagt, gut, also alles, was aus der Vergangenheit ist, ist schlecht, das wird nicht gesagt. Also ich bin nicht da, um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Aber das heißt trotzdem, es neu zu gestalten. Und der Impuls ist natürlich im Alten Testament nicht drinnen. Wenn man sich etwa heute die christlichen Glaubensgemeinschaften anschaut, dann sind sie im Großen und Ganzen in Wahrheit alttestamentarisch. Und das Gott ist eigentlich Christliche ist nicht drinnen. Ich meine, im 19. Jahrhundert hat man gesagt, als so der Idee des Fortschritts aufkam und der Entwicklung überhaupt, hat man ganz deutlich gesagt, also die Kirche kann nicht fortschrittlich sein. Warum soll sie es auch? Sie hat die fertige Offenbarung und die hat sie zu verwalten im Grunde. Und sozusagen, sie ist der Sprecher dessen, was soll es da für einen Fortschritt geben. Das ist vollkommen und ist fertig. Ich kann nur die Menschen dazu hinführen, dass sie das erkennen und dem folgen. Also was soll es für einen Fortschritt geben? Entwicklung in der Kirche, was soll das? Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wir haben die vollkommene Harmonie eigentlich da drinnen. Nur die Menschen folgen dem halt nicht. Aber man kann da nicht sagen, da kommen die Menschen und sagen, wir müssen was ändern dran. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Das heißt, so wie die Kirchen, egal welche es jetzt ist, und zwar auch natürlich die anderen, also nicht nur die Christlichen, auch das gilt im Grunde für den Islam genauso und das ist genauso alttestamentarisch im Grunde. Da leben auch diese Impulse darin, einfach sich an dem Alten halten zu wollen und nicht diesen wirklichen Ich-Impuls hineinzulassen. Das heißt, nicht das eigentliche Christentum zuzulassen. Schlussfolgerung, die Kirchen, auch die christlichen Kirchen, sind etwas, was gegen den Christusimpuls in Wahrheit gerichtet ist. Sind also nicht die den Christusimpuls wirklich in die Welt hineintragen. Und daher also verdammt darauf schauen, dass da ja nichts kreativ Neues hineinkommt. Höchstens an der Oberfläche irgendwo, damit halt die Leute nicht zu sehr meckern, aber weil halt schon jeder irgendwo gern was tun will, aber das bleibt immer an der Oberfläche und wird auch so bleiben. Also es ist eine Illusion zu glauben, man wird jetzt die Kirche dazu bringen, dass sie sich ändert und dass sie moderner wird und dann ist sie weg. Ich meine, in dem Moment, wo sie das tut, dann löst sie sich selber auf. Das wird vielleicht auch einmal kommen, nicht? Aber noch hält sie sich sehr stark und man darf nicht unterschätzen, dass da trotzdem immer noch ein ganz schönes Machtpotenzial drinnen ist. Auch wenn es keine äußere politische Macht ist, aber es ist eine geistige Macht, die trotzdem wirkt auf die Menschen. Die eben aber eine sehr interessante Wirkung hat, nämlich dass sie im Grunde dem Materialismus Vorschub leistet. Weil sie eine Art des Denkens und des Sich-Verhaltens fördert, die das Geistige immer stärker ans Gehirn bindet. Und diese Denkweise ist im Kirchlichen drinnen, die ist zum Teil, aber das wird zum Teil auch schon jetzt überwunden in den Naturwissenschaften drinnen, die ja geradlinige Fortsetzung dieses theologischen Denkens in Wahrheit ist, weil das Denkwerkzeug, mit dem man herangegangen ist, an die Naturerscheinungen ist dasselbe, mit dem man die Theologie betrieben hat. Im Grunde, nur dass es sogar ein bisschen unexakter in Wahrheit geworden ist. Weil also es ist nicht mehr so streng wie in der Hochscholastik, da war die Blüte dessen. Das eigentlich Neue war, dass man jetzt selber die Natur betrachtet. Das wäre natürlich im Mittelalter im Grunde niemand eingefallen. Weil da hat man nur in der Offenbarung gelesen und was man über die Natur zu sagen hat, hat man nachgeschlagen bei Aristoteles, wenn schon. Und dann hat man geglaubt, dem Aristoteles eher als dem, was ich selber sehe. Da gab es ja genug Beispiele, gegen das hat man dann zu Beginn der Neuzeit begonnen zu revoltieren und gesagt, ja, aber der schreibt ja einen Blödsinn da scheinbar, der Aristoteles, obwohl das auch wieder nicht stimmt. Weil er hat eben teilweise ja trotzdem noch obwohl er selber nicht hellsichtig war, zumindest noch also aus der Überlieferung her sehr deutliche Kenntnisse gehabt vom Geistigen und wenn er etwas schreibt, also dass da das eigentliche Werkzeug des Denkens und so, dass das da beim Herzen sitzt und dass von da die Nerven ausgehen, er meint ja gar nicht die physischen Nerven, er meint die ätherisch-astralischen Strömungen, die von da ausgehen und die gehen wirklich von da aus. Oder sollten von da ausgehen, sagen wir es einmal besser so. Und zu seiner Zeit gingen sie ganz stark von dort aus. Und von den physischen Nerven hat er gar nicht gesprochen. Aber dann kommt man drauf, also beim Aristoteles steht, die Nerven gehen vom Herz aus. Das stimmt ja nicht. Irgendwer hat sich dann getraut zu sagen, das stimmt ja nicht. Nachdem vorher schon Dutzende gesagt haben, ja gut, ich sehe da zwar, dass das anders ist, aber ich glaube trotzdem dem Aristoteles, der wird schon recht gehabt haben. Aber irgendwann war das aus und dann hat man gesagt, na, aber es schaut anders aus. Also dann Aristoteles weg. Aber die Art des Denkens, trotzdem des logischen Denkens, hat man natürlich beibehalten. Aber das Neue war immerhin mit den Sinnen bewusst wach in die Welt hinauszuschauen. Daher, auch wenn man es nicht glauben möchte, ist die gerade die goethische Art der Naturanschauung, die sich darauf stützt, einmal nämlich wirklich die Dinge anzuschauen, das eigentlich Neue. Und das ganze Theorienbauend dahinter ist nur das Alte. Und wir haben heute in der Physik immer noch sehr stark, also ein bisschen einmal hinschauen oder ein paar Messungen machen und dann eine Riesentheorie dahinter. Das heißt Riesentheologie im Grunde dahinter. Halt physikalische oder chemische Theologie, die im Hintergrund steckt. Und die dann auch sehr leicht natürlich das Denken bindet wieder ans Gehirn und eben auch diesen Materialismus Vorschub leistet. Das Einzige ist, dass die moderne Physik gerade mit diesem Denken aber dann an die Grenze gekommen ist. Dass das jetzt irgendwo beginnt zu zerbröseln, eben aber weil neue Phänomene aufgetaucht sind, also wie zum Beispiel mit der Radioaktivität und so weiter und diese Dinge, also genau um die Wende zum 20. Jahrhundert, also Ende des Kali-Yugas, taucht das interessanterweise alles das auf und löst eine Revolution im physikalischen Denken aus. Und was sich daran anknüpft, beginnt jetzt sich bereits, trotz der starken Logik, die noch drinnen ist, aber zu lösen bereits. Also daher wurde zum Beispiel die Logik weiterentwickelt. Es gibt also jetzt nicht klassische Formen der Logik, Quantenlogik und solche Sachen, die, obwohl sie natürlich noch sehr abstrakt sind, aber die in der ganzen Art sich bereits trotzdem lösen vom Werkzeug des Gehirns. Weil sie also Dinge denken, die eigentlich mit dem ursprünglichen Verstand und vor allem mit dem sinnlichen Vorstellungsvermögen allein nicht mehr fassbar sind. Die gehen also bereits eine Stufe weiter und bleiben aber trotzdem, verlieren nichts an Exaktheit. Und diese Exaktheit beizubehalten ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, mathematische Formeln, die, weiß nicht, die kompliziertesten Gleichungen in der Physik oder so, sind für den, der sie nicht lesen kann, was völlig Abstraktes. Für den, der sie lesen kann, können sie was unglaublich Lebendiges auch sein. Also das ist nicht gesagt, dass das nur eine abstrakte Spinnerei ist. Es ist einfach eine Kurzform, es aufzuschreiben, hinter dem aber, wenn man die Dinge kennt, man Bewusstsein hat für eine ganze Menge Experimente, für eine ganze Menge Phänomene, die damit verbunden sind und die man damit halt einfach zuordnen kann und exakt von mir aus berechnen kann. Aber es muss nicht abstrakt sein. Natürlich gibt es auch unter den Physikern, sagen wir mal, 90% ist halt einfach wieder abstrakt unterdenken und es gibt eine Handvoll davon, die wirklich kreativ damit arbeiten und die da wirklich was erleben, nämlich dabei. Und das haben etwa die Physiker in dem Anfang des 20. Jahrhunderts, also namentlich so um 1925 herum, als wirklich klar war, dass das klassische materialistische Denken des 19. Jahrhunderts physikalisch nicht haltbar ist, für die war das lebenserschütternd, im wahrsten Sinne des Wortes lebenserschütternd. Also das findet man also gleichermaßen bei all den großen Physikern des 20. Jahrhunderts, also der ersten Hälfte namentlich des 20. Jahrhunderts, dass das für alle weitaus mehr ist als eine bloße Theorie, die heute über den Haufen geworfen wird und jetzt kommt eine neue Theorie, sondern das ist einfach lebenserschütternd im Grunde. Lebenserschütternd, mindestens so lebenserschütternd, wie dann also diese ganzen Kriegsereignisse auch waren, die ja auch in die Zeit dann einfallen. Es ist im Grunde ein großer Weltkrieg, der mit dem Ersten Weltkrieg angefangen hat, mit einer kurzen Pause, die eh chaotisch genug war, und dann der Zweite Weltkrieg. Und genau in der Zeit passiert aber auch da im Denken bei diesen Menschen, und eben nicht nur im Denken, sondern im ganzen Menschen, also bricht eine Welt zusammen im Grunde. Da haben wir wirklich einen Weltuntergang. Also die Weltuntergänge haben wir wirklich immer wieder gehabt, in Wahrheit, wenn man es richtig versteht, was es ist. Also wo ganze Weltanschauungen wirklich komplett zusammenbrechen und man plötzlich im Nichts steht und sich durchwurschteln muss zu was Neuem. Also da ist man einfach, wie soll ich sagen, durch das Weltenkarma, das ist natürlich nicht zufällig, dass die Forscher an diese Dinge gerade gegen Ende des Kali-Yuga herangeführt wurden, weil da prasselt es einfach so herein, also mit Röntgenstrahlen, Radioaktivität, Entdeckung und all diesen Dingen, also das waren Dinge, die im Grunde undenkbar waren. Da ist genau das passiert, was nicht passieren durfte im Grunde. Und weil noch kurz vorher haben die meisten Physiker gesagt, ja, die Physik ist jetzt eigentlich im Grunde am Ende, es zahlt sich im Grunde auch nicht mehr aus, Physik zu studieren, weil wir wissen im Grunde alles. Es ist fertig. Und aber denkste, dann kam der große Zusammenbruch. Und diese Revolution brauchen wir jetzt aber wirklich auch dem Geistigen gegenüber. Und das heißt eben auch die Art, wie wir umgehen mit diesen Dingen, eben auch namentlich mit dem, was Steiner gegeben hat. Mit dem umzugehen. Das heißt auch immer den Mut zu haben, sozusagen diese perfekte Harmonie, auch diese perfekte von mir als anthroposophische Harmonie, die eh nur geträumte ist, aber wo man sich denkt, das ist jetzt ein volles, fertiges System und so bete ich es herunter, den Mut zu haben, zu sagen, ja, aber jetzt tauche ich mein eigenes Erleben ein und dann schaue ich, wo ich stehe einmal. Und verlasse mich nicht darauf, nachzuschlagen, was hat Steiner da gesagt, das trage ich zusammen, was hat er da gesagt, das trage ich zusammen und aus dem bastle jetzt irgendwas Neues. Sondern ich erlebe einmal und stelle das hin. Und dann kann ich nachher hergehen und bei Steiner nachschlagen, wo finde ich irgendeinen Bezug dazu. Und dann kann ich mich orientieren, wo das ungefähr steht, die ganze Geschichte. Aber ob das Hand und Fuß hat, das muss ich eigentlich selber erleben. Das kann man niemand anderer sagen, weil auch kein Zweiter genau das gleiche Erlebnis haben wird. Es wird immer individueller. Man kann natürlich andere Menschen heranführen an sehr ähnliche Erlebnisse, aber jeder muss es dann auch wieder auf seine Art machen. Und darum wird auch der ganze geistige Schulungsweg und das alles wird in Wahrheit zunehmend individueller. Es gibt immer weniger Allgemeines, was das, in der Vergangenheit war das sehr, sehr gleichartig. Da kam es nicht darauf an, ob das der ägyptische Schüler A oder B oder C ist, das war ziemlich noch ein Schema der Weg. Da musste man auf individuelle Unterschiede weniger Rücksicht nehmen. Und heute muss man ganz extrem darauf Rücksicht nehmen. Und letztlich muss man selber so weit kommen, dass man selber entscheiden muss, welche Schritte man eben gehen soll und welche man jetzt vielleicht noch nicht gehen soll und wie man das angeht. Da kann sicher ein anderer Erfahrener einem Ratschläge geben, aber letztlich muss man es irgendwann selber finden und erst dann fängt es an, interessant zu werden. Also dann tragen wir etwas dazu bei, das wirklich auch zu bereichern, auch Anthroposophie zu bereichern, sozusagen als einen Zugang zu dem Geistigen, und dann lebt sie erst. Dann lebt sie erst, dann ist sie eigentlich erst Anthroposophie. Der Rest also ist Vorbereitung dazu, aber sie ist erst dort Anthroposophie, wo ich sie mit diesen Impulsen, die ich durch das Ich hereinhole, aus dem Geistigen bereichere. Wie gesagt, dazu ist keine Hellsichtigkeit notwendig. Muss man nicht glauben, dass dazu gleich Hellsichtigkeit notwendig ist. Die kommt, wenn es sein soll, aber das ist nicht das Wichtigste. Und oft ist sie in Wahrheit unterbewusst da. Imaginationen haben wir sowieso alle. Wir verschlafen es halt nur. Das ist der Punkt. Aber es heißt zum Beispiel nicht, dass wenn wir Imaginationen verschlafen, dass nicht trotzdem zum Beispiel Inspirationen sehr bewusst hereinkommen können. Also es ist auch nicht so das klassische Schema, also gut, jetzt schult man sich an den Werken Steiners, das ist gut davon auszugehen schon, und dann kommt als nächstes die Imagination und dann kommt halt als nächste Stufe die Inspiration und dann kommt irgendwann die Intuition und so weiter. Also das ist im Groben natürlich wichtig, aber es gibt da sehr viele Überschneidungen, und es können Inspirationen bei Menschen hereinkommen, die noch gar nicht viel von Steiner studiert haben zum Beispiel, wenn sie nur offen genug sind. Und das heißt, sie haben Inspirationen, ganz reale Inspirationen, aber noch keine Imaginationen. Zum Beispiel für den heutigen Menschen ist es sehr schwierig, die Imaginationen hereinzuholen. Und in den meisten Fällen, wo das doch der Fall ist, sind es eher atavistische Fähigkeiten, also noch alte. Das heißt, da muss man dann wieder den Nerv haben zu sagen, gut, ich habe zwar dann noch gewisse alte Fähigkeiten, die man mitgebracht hat, aber muss man bewusst sein, wenn ich den Weg in die Zukunft gehe, werde ich gerade diese Fähigkeiten verlieren. Das heißt, dort, wo ich die wirklich reichen, bunten Imaginationen habe, die sind mit ziemlicher Sicherheit alte. Weil die neuen Imaginationen sozusagen, oder der neue Zugang, der ist viel bescheidener. Dafür ist er auch nicht luziferisch, das ist der Unterschied. Aber die alten Imaginationen sind luziferischer, haben einen luziferischen Charakter, was damals ja nichts Schlechtes war. Aber heute ist es im Grund was völlig Unbrauchbares. Da ist ein Richtiges und Unrichtiges komplett durcheinander gemischt und man kann im Grund nicht viel damit anfangen. Naja, so viel für heute. Als Vorbereitung, dass wir vielleicht das nächste Mal wirklich die Tempellegende zu Ende bringen. Die weigert sich hartnäckig, sie will nicht noch. Sie braucht mehr. Aber um so einen Tempel zu bauen, sie wird zur Legende. Ja, genau. Ja, mal schauen. Bitte.